Ich weiß noch damals, als ich die Zulassung bekommen habe, das ist einfach, das kommt in Mailform. Ich bin so ausgerastet. Ich habe meine ganze Familie angerufen. Ich habe jedem davon erzählt, dass ich jetzt einen Studienplatz habe.
Doc's Diary, dein Health- und Lifestyle-Podcast. Hier bekommst du schnelle und einfache Tipps und Tricks für deinen Alltag mit Doc Alina.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doc's Diary mit mir, Lini. Und heute geht es um das Thema Medizinstudium, warum ich mich für das Medizinstudium entschieden habe und auch wie ich reingekommen bin. Und ganz am Ende verrate ich euch noch, wie viel man als Arzt verdienen kann, entweder in der Praxis oder auch im Krankenhaus. Wir starten aber wie immer erstmal rein mit dem Health Quickie der Woche. Das heißt, das ist ein Gesundheitstipp für euch, den ihr ganz einfach in den Alltag integriert könnt, und da geht es heute passend zum Thema Studium um den Kaffeekonsum. Weil ich glaube, jeder von euch kennt das, dass man in der Prüfungsvorbereitung zum absoluten Kaffee-Junkie wird. Das sind dann nicht nur 2 oder 3 Tassen, das wären dann auch mal 6 oder 7 Tassen Kaffee am Tag. Und deswegen gebe ich euch heute einen Tipp an die Hand, wie ihr den Kaffee ideal einbaut. Also, ihr integriert den Kaffee nicht direkt morgens nach dem Aufstehen, sondern erst etwa 90 Minuten nach dem Aufstehen. Das sagt auch Andrew Huberman. So könnt ihr den Kaffee einfach ideal nutzen. Euer Körper kann den ideal nutzen, damit ihr total fit und energiegeladen seid. Weil, wenn ihr ihn früher konsumieren würdet, dann könnte es passieren, dass ihr in so ein kleines Loch fallt. Und deswegen sagt man, Kaffee erst etwa 90 Minuten danach, und dann braucht ihr tendenziell auch über den Tag weniger Kaffee. Wie bin ich eigentlich zum Medizinstudium gekommen und warum habe ich mich dafür entschieden, Medizin zu studieren? Ich wollte tatsächlich schon immer Ärztin werden, schon seit ich ganz klein bin. Aber ich wusste natürlich nie, gerade in Deutschland ist es super schwierig, einen Studienplatz zu bekommen. Und deswegen war für mich lange unklar, wird mein Abischnitt reichen. Ich habe auch noch in Bayern Abitur gemacht. Das sagt man ja häufig. Das ist nochmal ein bisschen schwieriger, als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein gutes Abitur zu haben, weil wir eben auch Fächer vorgegeben haben. Bei uns ist es dann zum Beispiel Mathematik und Deutsch und eine Fremdsprache. Und deswegen habe ich dann, ja, ganz lange mit mir gehadert, schaffe ich das, kann ich mich im Abitur so stark reinhängen, dass ich eben ein sehr gutes Abitur hinlegen kann, und hatte sonst als Alternative immer Psychologie, hätte mir sehr gut gefallen, braucht man natürlich auch einen guten Abischnitt, oder wahlweise ganz aus dem Kontext gegriffen Modemanagement. Und dann habe ich eben mit meinen Eltern auch lange geredet, weil als Alternative gäbe es natürlich auch noch das Auslandsstudium. Allerdings ist das dann meistens mit Kosten verbunden. Genauso wie zum Beispiel auch das Studium an einer privaten Universität. Da gibt es ja mittlerweile einige in Deutschland, zum Beispiel in Erlangen oder in Berlin. Aber das sind wirklich wahnsinnige Kosten, die auf einen zukommen. Und meine Eltern hätten es sich nicht leisten können. Und andererseits muss man auch sagen, ich hätte es von mir aus gar nicht gewollt, weil ich immer aus eigener Kraft das schaffen wollte und auch das Studium für mich wirklich etwas war, was ich für mich schaffen wollte, das Abitur gut hinlegen und dann eben ins Studium reinstarten. Das heißt, ich hatte irgendwie die Aufgabe für mich, ich will Ärztin werden, ich will ein gutes Abitur haben, und habe dann eben in Bayern 2017 mein Abitur gemacht, ein sehr gutes Abitur, aber nicht gut genug für Medizin, und deswegen habe ich dann den Medizinertest gemacht. Der Medizinertest, oder auch TMS genannt, ist ein Test, den wir damals einmal im Jahr machen konnten, kurz vor dem Beginn des Studiums. Und dieser Medizinertest ist eben dafür da, um sein Abitur aufzubessern. Wie habe ich mich auf den Medizinertest vorbereitet? Ich habe dann nach dem Abitur erstmal ein Jahr Pause gemacht. Ich habe gearbeitet und wusste dann, weil man den Medizinertest damals nur einmal im Leben machen konnte und auch nur einmal im Jahr. Heute ist das anders. Heute kann man den TMS 2-mal im Jahr machen und hat eben auch 2 Chancen. Das heißt, damals war das mit ein bisschen mehr Druck verbunden, no pressure. Und dann habe ich eben nach dem Jahr, also genau ein Jahr nach dem Abitur, den TMS gemacht. Ich habe mich etwa 4 Wochen darauf vorbereitet. Man sagt immer, ideal sind zwischen 4 und 5 Wochen Vorbereitung, weil dann der Peak der Aufmerksamkeit kommt und man da am meisten Leistung erbringen kann im TMS. Was wird beim TMS, beim Medizinertest eigentlich gemessen? Im Endeffekt ist es wie eine Art ich würde sagen, guter IQ-Intelligenztest, den man macht. Und dann wird man im Vergleich zu allen anderen gemessen. Das bedeutet, man bearbeitet verschiedene Arten von Aufgaben. Diese Aufgaben können zum Beispiel sein, dass du verschiedene Muster zuordnen musst. Dann hast du Grafiken, wo du im 3D-Format denken musst. Und dadurch wird eben sozusagen dein zum Beispiel räumliches Vorstellungsvermögen getestet. Es wird deine Schnelligkeit getestet. Da gab es dann einen ganz witzigen Test. Und zwar musstest du alle Ps vor den Qs streichen. Du hast 40 Zeilen untereinander und musst dann jedes P, was vor einem Q kommt, in dieser Zeile ausstreichen. Und das kann eben, das geht wirklich sehr auf die Konzentration und danach ist man auch erstmal total durch. Man wartet dann ungefähr 6 Wochen auf die Ergebnisse, um zu wissen, in welchem Format man sich quasi verbessert hat oder ob man gleich geblieben ist. Und ich habe dann im Juni meine Ergebnisse bekommen und ich hatte dann tatsächlich im Vergleich zu den anderen, man wird immer gerankt im Vergleich zu allen anderen Teilnehmern. Das sind ungefähr immer 13.000 bis 14.000 Teilnehmer damals gewesen pro Test und ich war dann auf Prozentrang 93. Das bedeutet, man ist besser als 93% der Teilnehmer, was ich wirklich nicht erwartet hatte. Ich bin aus dem Test rausgegangen, ich sag euch, wie es ist. Und ich dachte mir, ich habe es verhauen und das wird nie wieder was mit dem Medizinstudium. Ich kann mich schon mal umschauen und deswegen war ich umso glücklicher, dass ich dann tatsächlich so gut abgeschnitten habe. Und was bringt dann eigentlich das TMS-Ergebnis oder wie wird das an den verschiedenen Unis angerechnet? Es gibt einerseits eben den TMS, es gibt aber auch Unis, die zählen nicht den TMS, sondern zum Beispiel den HAMNAT. Das ist nochmal eine andere Form des Tests. Und diese 93%, die ich dann zum Beispiel erreicht habe, die werden dann an verschiedenen deutschen Unis umgerechnet in einen Abiturverbesserungsschnitt quasi. Bei mir, ich wollte ja unbedingt nach München, waren das dann in München 0,8 Punkte, um die ich mein Abitur aufgebessert habe. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein 1,5er Abitur habt, würde das bedeuten, dass ihr mit 0,8 dann auf 0,7 im Abitur kommt. Und so bewerbt ihr euch dann bei der Uni. Also eigentlich ganz smart. Und ich habe mich dann, wie gesagt, mit 0,7 beworben an verschiedenen Unis. Man hat dann eben ein Ranking, was man bei der Seite Hochschulstart angibt. Das ist sozusagen die Bewerbungsseite. Und ich hatte verschiedene Unis im Blick. Es gibt ja Unis, bei denen man sagt, das sind so die besten Unis in Deutschland. Und zu denen zählt dann zum Beispiel Heidelberg, sehr renommiert, oder eben auch die LMU in München, an der ich jetzt studiere. Aber es gibt natürlich auch Berlin, die wählen aber nicht den TMS, sondern den HAMNAT. Und ich hatte dann eben München an der 1 und dann hatte ich 2 Heidelberg und 3 war dann Ulm, weil ich gesagt habe, naja, wenn ich in München vielleicht nicht reinkomme, dann etwas, was in der Nähe ist. Und deswegen habe ich mich dann eben für Ulm entschieden und bin dann aber im September tatsächlich in München reingekommen. Und ich weiß noch damals, als ich die Zulassung bekommen habe, das ist einfach, das kommt in Mailform. Ich bin so ausgerastet. Ich habe meine ganze Familie angerufen. Ich habe jedem davon erzählt, dass ich jetzt einen Studienplatz habe. Und deswegen auch nochmal für euch, wenn ihr Medizin studieren wollt, einfach mein Tipp, bleibt dran, glaubt an euch selber. Und das kann wirklich jeder schaffen. Wenn es ich schaffen kann, dann könnt ihr das auch schaffen. Ich bin ja dann reingekommen in eine staatliche Uni, also an der LMU in München, und kann aber für mich sagen, ich bin sehr zufrieden an der staatlichen Uni. Es gibt natürlich auch noch private Unis, wie ich vorhin schon gesagt habe, an denen man studieren kann. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir super gerne mal eine DM. Dann kann ich auch verschiedene Freunde mal anfragen, die an privaten Unis entweder in Deutschland oder im Ausland studiert haben. Und dann würde ich einfach mal eine separate Folge dazu machen. Also schreibt mir das super, super gerne. Und ich glaube, wir gehen direkt weiter, was ich dann gemacht habe, nachdem ich meinen Studienplatz erhalten habe, oder was ich euch raten würde, was ihr vielleicht noch vor dem Studium oder in den ersten Semestern erledigt. Also vor dem Studium, es war ja dann nur noch, ich hatte ja im September meine Zulassung damals bekommen und im Oktober hat dann schon das erste Semester an der LMU gestartet. Man stattet sich dann natürlich mit ganz vielen Dingen aus, die man vielleicht auch alle gar nicht braucht, zum Beispiel ein Stethoskop oder ganz viele Bücher, die alle wirklich sehr teuer sind. Ich glaube, ich habe für mein erstes Bücherset 250 Euro bezahlt. Einfach nur Atlanten, die ich im Endeffekt einfach nur, weil sie schön aussehen, bei mir im Regal stehen habe. Aber naja, was man nicht alles so tut. Und genau, aber als Tipp für euch vor dem Studium, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann würde ich euch tatsächlich raten, das Pflegepraktikum. Das ist ein dreimonatiges Praktikum, was man vor dem ersten Staatsexamen erledigen sollte, noch vor dem Studium zu machen. Denn dieses Pflegepraktikum ist wirklich sehr, sehr, sehr zeitintensiv und ich habe dann einen Monat bereits vor dem Studium absolviert und die anderen zwei Monate, die habe ich in den Semesterferien erledigt. Allerdings muss man dazu sagen, dass gerade in den ersten paar Semestern wirklich eine Fülle ist in den Semesterferien an Praktika. Ihr habt dann Biologiepraktikum, Physikpraktikum, Chemiepraktikum und deswegen kann es echt sinnvoll sein, dieses Pflegepraktikum vor das Studium zu legen und eben nicht zusätzlich sich noch in den Semesterferien zu machen, weil ihr meistens für das Praktikum auch von, ich sag mal, bestimmt 7 bis 15 Uhr in der Klinik seid. Und dann noch zu lernen oder noch in einen Praktikumskurs zu gehen, das kann wirklich sehr, sehr, sehr viele Nerven kosten und auch sehr viel Energie. Und diese Energie braucht ihr wirklich gerade in den ersten Semestern fürs Lernen und einfach, um auch bei euch selbst zu bleiben. Und ich glaube, das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Wie schwer ist eigentlich das Medizinstudium? Wie ist das in den ersten Semestern und wie anstrengend kann es auch werden? Hatte ich überhaupt noch Freizeit? Tatsächlich empfinde ich das Medizinstudium in den ersten 4 Semestern vor dem Staatsexamen schon als sehr kräftezehrend. Ich habe damals nebenbei noch gearbeitet. Ich habe tatsächlich bei Apple gearbeitet, etwas, was gar nicht so wirklich zum Medizinstudium passt, aber es war einfach ein total toller Ausgleich, auch am Wochenende, weil ich immer samstags gearbeitet habe, da ging die Zeit schnell rum. Aber trotz dessen muss man sagen, dass gerade unter der Woche, also gerade Montag bis Freitag, durch den Präparierkurs, durch die Seminare, die ihr habt, und diese Seminare sind alle anwesenheitspflichtig. Ihr müsst da sein. Wenn ihr mehr als 10% der Kurse fehlt, das war auch ein ganz großes Learning, dann müsst ihr tatsächlich das Semester nachholen. Deswegen würde ich euch nicht raten, euch irgendwie zu sehr in Arbeit oder so zu stürzen, sondern beim Studium zu bleiben, aber das wird besser. Das sind wirklich die ersten 1, 2, 3 Semester, die sehr, sehr anstrengend sind und danach wird es entspannter. Aber ihr könnt es schaffen und auch das mit der Arbeit ist tatsächlich relativ gut vereinbar. Ich glaube, im Nachhinein würde ich als Tipp geben, nicht unbedingt woanders zu arbeiten als im medizinischen Bereich, sondern direkt mal, um euch auf die Praxis vorzubereiten, vielleicht in einer Praxis oder im Krankenhaus auszuhelfen. Das ist eigentlich so mein Key-Learning. Als ich dann ins erste Semester gestartet bin, habe ich direkt mal gemerkt, was mir total viel Spaß macht und was mir eher weniger Spaß macht. Und direkt in der ersten Woche hatten wir dann den Start im Präparierkurs. Der Präparierkurs ist im Endeffekt ein Leichenkurs, an dem man an der Leiche verschiedene Strukturen erkennen soll. Das heißt, man ist ausgestattet den ersten Tag mit seinem Kittel, mit seiner Pinzette, mit dem Skalpell und dann marschiert man da in diesen Raum rein und das Erste, was passiert ist, du atmest ein und du riechst diesen Leichengeruch. Also es hört sich jetzt wirklich ganz hart an, aber ich glaube, diesen Geruch werde ich nie vergessen. Das nennt sich Formalin. Die Leichen sind da eben eingelegt, präpariert und dann kommt man in diesen Saal rein und auch in der Mitte stehen dann erstmal so Pritschen, weil viele der Studenten gerade am ersten Tag tatsächlich umkippen. Einfach weil es zu viel ist, muss man sich auch mal vorstellen, da sind 40 Leichen in einem Raum und du kommst da als Student gerade vielleicht 18 geworden, in so einen Raum, liegen da Leichen, du bist total aufgeregt, es ist super kalt, die Luft ist stickig, es riecht furchtbar. Deswegen, wenn ihr den ersten Tag dort habt, kommt zu euch, vielleicht ein bisschen Gaudi machen mit den anderen Mitstudenten und ein bisschen relaxen, weil das geht schon tatsächlich sehr an den innersten Kern. Also es ist nichts für leichte Nerven. Und naja, dann sind wir auf jeden Fall in diesen Prep-Kurs gegangen und ich muss sagen, das war schon eine Erfahrung für sich, hat aber auch Spaß gemacht. Also wenn man das erste Mal dann eben diese Haut aufschneidet und dann irgendwann auch den Thorax aufmacht und dann sieht man die ganzen Organe, die eigentlich in einem Körper drin sind, das ist schon was wahnsinnig Tolles und ich glaube, das ist auch ein Privileg, dass wir das im Studium überhaupt so erleben dürfen. Es gibt andere Studienorte, weiß ich von Freunden, die haben überhaupt gar keine Leichen mehr, sondern die arbeiten einfach mit so einem 3D-Animationsprogramm, das heißt Anatomage. Und dann kann man eben den Körper in einem 3D-System sehen, aber es ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Das hat super viel Spaß gemacht, war aber wie gesagt auch ein bisschen schaurig. Was mir tatsächlich nicht so viel Spaß im Studium, gerade im ersten Semester gemacht hat, waren wirklich Kurse wie Biochemie. Das ist sehr viel Theorie und da muss man sich einfach einmal durchbeißen. Aber wenn man das geschafft hat, dann ist man auf gutem Weg und auch auf gutem Weg zum ersten Staatsexamen nach dem vierten Semester. Das ist dann nochmal ein bisschen nervenaufreibend. Das ist auch wirklich das schwerste Staatsexamen. Und dann geht's weiter, entspannter in die Klinik und dann hat man auch nur noch das zweite und dritte Staatsexamen, die dann aber auch schon wesentlich entspannter sind. Viele fragen mich dann auch immer, das bekomme ich häufig in meinen DMs, wie viele Freunde kann man im Medizinstudium finden? Ist das so eine Social Bubble? Macht man viel miteinander? Lernt man viel miteinander? Oder ist man eher so für sich? Und wie kann man auch Freunde im Medizinstudium finden? Für mich war es tatsächlich am Anfang relativ einfach mitzukommen, weil man ja immer diese Seminare zusammen hat. Man ist in Seminargruppen zusammengewürfelt und diese Seminarteilnehmer sind auch meistens in den verschiedenen Seminaren, also Biochemie, Physiologie, Physik zusammen. Das heißt, man hat schon so gewisse Leute, mit denen man sich eben umgibt. Und es wird auch von der Uni organisiert, dass man gerade in der ersten Woche eben abends mal zusammen in eine Bar geht. Und ich würde euch da auch wirklich raten, geht da mit und versucht eben ein bisschen, ja, einfach so einen Anschluss zu finden an die anderen Mitstudenten und euch da entspannt fallen zu lassen, weil jeder ist in der gleichen Situation wie ihr und deswegen jeder versucht einfach nur Anschluss zu finden und vielleicht ein bisschen neue Freundschaften zu knüpfen. Deswegen ganz entspannt bleiben und das kriegt ihr alles hin. Im Laufe des Studiums würde ich sagen, verflüchtigen sich dann viele Freundschaften schon wieder, weil eben alle in andere Richtungen gehen und man dann eben zum Beispiel bei uns gerade in München die LMU und die TU hat. Das sind zwei Universitäten, für die man sich dann nach dem ersten Staatsexamen entscheidet. Und dadurch, dass sich da die Wege trennen, trennen sich dann auch ein paar Freundschaften wieder. Aber bleibt da ganz entspannt. Das ist wirklich überhaupt gar kein Stress. Man kann auch mal zusammen zum Sport gehen oder man sieht sich dann in der Bib zum Lernen fürs Staatsexamen. Deswegen ganz relaxed. Wie schwer ist eigentlich das Medizinstaatsexamen? Ich habe ja dann nach dem vierten Semester mein erstes Staatsexamen gehabt und zwar in 2020, das heißt während Corona. Was für mich vieles erschwert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach auch, weil man nicht wie sonst auch in der Bib war zum Lernen, sondern man hat eigentlich nur zu Hause gelernt. Man hat sich mit niemandem getroffen, weil man wollte ja auch nicht krank werden. Man war so, oh Gott, bitte niemand zu nahe kommen, damit ich dann eben zum schriftlichen Teil erscheinen kann. Es setzt sich zusammen aus einem schriftlichen Teil und einem mündlichen Teil. Und dieser mündliche Teil ist dann circa 1 bis 2 Wochen nach dem schriftlichen. Für das Schriftliche habe ich mich ungefähr 6 Wochen vorbereitet. Man sagt, da gibt es diesen 30-Tage-Lernplan, den man durcharbeitet. Das heißt, 4 bis 6 Wochen reichen euch da aus. Da sind eben viele Fächer mit inbegriffen, die ihr in den ersten 4 Semestern hattet. Das bedeutet Anatomie, Physiologie, Biochemie. Dann gibt es kleinere Fächer wie Psychologie, Physik und Chemie. Und die werden dann alle eben im schriftlichen Teil abgeprüft, der über 2 Tage geht. Und dann bereitet man sich nochmal ganz bewusst auf den mündlichen Teil vor. Und dieser mündliche Teil ist aus dem Grund eigentlich ganz entspannt, weil man die Prüfer vorher kennt. Man kriegt dann einen Brief nach Hause geschickt und da stehen eben die 3 Prüfer für die Fächer, in denen man geprüft wird, Anatomie, Biochemie und Physiologie drauf. Und dann bekommt man Skripte. Die kann man sich einfach bei der Uni ausleihen und da steht eben drauf, was hat dieser Prüfer in den letzten Jahren besonders gerne geprüft und dementsprechend kann man sich dann eben auf die Prüfer einstellen. Ich hatte dann das ganz besondere Glück, dass ich in Biochemie meinen absoluten Lieblingsprüfer nicht bekommen habe, der immer nur Strukturformeln abgeprüft hat. Das bedeutet, ich musste einfach ganz viele chemische Formeln malen. Und ich sag euch, das ist kein Spaß. Ich saß dann wirklich abends teilweise vor meinem großen Biochemie-Poster. Das ist so ein Riesenposter, was dann wirklich mein ganzes Zimmer ausgefüllt hat. Und habe dann einfach nur die verschiedenen Wege des Stoffwechsels gelernt. ich saß dann wirklich abends da und habe einfach nur gezeichnet, meine verschiedenen Stoffwechselwege. Ich habe es dann auch gut abgelegt, mein Staatsexamen, aber ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen wollen. Und dann startet man eigentlich schon gleich ins fünfte Semester. Und ich glaube, das kann man relativ kurz abhandeln. Die Klinik, das sind 6 Semester, die man im Medizinstudium hat. Und die sind wirklich relativ entspannt, denn da kommt der Teil, der auch jedem Spaß macht. Da ist man dann am Patienten das erste Mal. Da lernt man dann wirklich die Sachen über Krankheiten, die einen interessieren und nicht nur dieses Basic-Wissen, was man davor hatte mit Biochemie, Stoffwechselwege und wie läuft der Nerv, was habe ich für einen großen Nerv, wie wird der versorgt. Also einfach große, gesamte Themen, die super interessant sind. Und jetzt habe ich diesen Teil des Medizinstudiums dann im Oktober letzten Jahres, also 2023 oder je nachdem, wann ihr den Podcast hört, habe ich das abgelegt und das war auch viel besser machbar als das erste Staatsexamen, also als das Physikum. Und das ist auch nur eine schriftliche Arbeit, die man da ablegt über 3 Tage. Und jetzt folgt dann noch das dritte Staatsexamen. Das dritte Staatsexamen erstreckt sich über 2 Tage und ist eigentlich nur ein mündlicher Teil. Das heißt, hat man so ein kleines Gespräch mit den Ärzten, ist relativ entspannt, auch aus dem Grund, weil man davor schon im praktischen Jahr im Krankenhaus gearbeitet hat. Das heißt, man weiß einfach schon vieles über Patienten, man weiß vieles über die Klinikstrukturen, man weiß einfach, wie man mit bestimmten Krankheitsbildern umgeht und das ist dann eigentlich nur noch sozusagen ein nettes Ending des ganzen Medizinstudiums. Eine Frage, die ich super häufig bekomme, ist, wann startet man am besten mit der Doktorarbeit? Wann fängt man die an, um sie ideal ins Studium zu integrieren? Und was für Arten von Doktorarbeiten gibt es auch? Ich habe meine erste Doktorarbeit, ich bin tatsächlich schon bei meiner zweiten angelangt, direkt im 5. Semester gestartet, weil ich mir dachte, ich möchte es möglichst schnell hinter mich bringen. Es gibt aber auch Menschen, die erst im 8. Semester starten oder im 9. oder sogar erst nach Abschluss des Medizinstudiums. Das ist komplett frei und ich glaube, das hängt einfach auch nur mit eurer eigenen Präferenz zusammen. Ich hatte dann, wie gesagt, meine erste Doktorarbeit im 5. Semester, habe dann ungefähr 2 Jahre Arbeit reingesteckt, aber leider durch die schlechte Betreuung dann hingeworfen, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht weitermachen. Und bin jetzt bei einer Doktorarbeit, die mir auch deutlich mehr Spaß macht. Und da mache ich eben verschiedene Paper zu verschiedenen Themen. Das bedeutet, man kann ja einmal als Monographie promovieren. Das heißt, man hat das, was man so ganz typisch kennt, diese 300 Seiten, die man da aufschreibt. Und es gibt eben noch eine kumulative Dissertation. Das ist das, was ich mache. Das heißt, man publiziert einfach verschiedene Paper zu einem großen Themenbereich und diese Paper sind dann ungefähr 7 bis 8 Seiten, die man veröffentlicht. Und das ist deutlich entspannter und kann ich für mich persönlich auch als Präferenz einordnen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich würde trotzdessen euch raten, euch in ein Themengebiet bezüglich der Doktorarbeit einzufinden, was euch auch gefällt. Das heißt einfach mal eine Nachricht an einen Dozenten schreiben, den ihr zum Beispiel interessant findet, wo ihr denkt, der arbeitet in einem Forschungsbereich, der euch persönlich anspricht und vielleicht dann dort auch die Doktorarbeit starten. Und passend zur Doktorarbeit auch, in welchem Feld ihr die Doktorarbeit macht, vielleicht auch direkt abzustimmen, in welchen Bereich als Arzt ihr später gehen wollt, also in welche Fachrichtung. Denn die Fachrichtung sucht man sich erst nach den 12 Semestern Studium aus. Klar kann man davor schon immer so eine leichte Tendenz einwerfen, dass man sagt, ich werde zum Beispiel ein Tertial meines PJs, also meines praktischen Jahres, zum Beispiel in der Dermatologie ableisten, um eben dann später als Dermatologe zu arbeiten und eure Doktorarbeit dann zum Beispiel auch in der Dermatologie abzuhandeln, damit ihr dann einfach später vielleicht in diesem Bereich schon mehr Wissen habt und eben ja in dem Bereich einfach später auch arbeiten könnt. Und das ist vielleicht auch noch eine ganz schöne Frage, als welcher Facharzt verdient man am meisten, beziehungsweise welcher Facharzt ist eigentlich so der beliebteste? Ich würde sagen, tatsächlich die Dermatologie sehr beliebt bei der Frauenwelt und man bekommt auch gerade in München wahnsinnig schwer einen Platz. Also da muss man schon eben im PJ auch einen guten Eindruck geleistet haben an der jeweiligen Klinik, um eben dort eine Facharztausbildung zu machen. Allerdings ist ein Klinikgehalt auch nicht vergleichbar mit einem Praxisgehalt. Also in der Klinik verdient man meistens, es sei denn, man ist jetzt Oberarzt oder Chefarzt, weniger als in einer Praxis. Eine Praxis ist aber natürlich auch mit mehr Kosten verbunden. Das heißt, da muss man immer ganz klar abwägen. Und welcher Facharzt ist jetzt eigentlich so der bestbezahlte? Ganz an Platz 1 ist tatsächlich der Radiologe. Der Radiologe verdient wahnsinnig viel. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob der Radiologe sowas für mich wäre, weil man ja doch immer in seinem kleinen Kämmerchen im Dunkeln sitzt und gar nicht so viel Patientenkontakt hat, sondern eigentlich eher Röntgenbilder auswertet. Und das kann natürlich auch cool sein, aber für mich persönlich wäre es jetzt nichts. Ansonsten verdient man natürlich auch in einer privaten Praxis beispielsweise als plastischer Chirurg sehr, sehr viel. Am unteren Ende der Gehaltskategorie ist dann meistens so etwas wie ein Allgemeinarzt, ganz normal, der sich niedergelassen hat. Und ja, deswegen, ich glaube, jeder muss für sich einfach rausfinden, welcher Facharzt für ihn in Frage kommt. Es gibt ja auch Sachen, die man mit dem Medizinstudium machen kann, die gar nicht eine ärztliche Tätigkeit beinhalten. Man kann ja zum Beispiel auch in die Pharmaindustrie gehen, man kann eben als Speaker unterwegs sein, man kann in Unternehmen agieren, man kann aber auch einfach im Krankenhaus als Berater arbeiten. Und ich denke, im Endeffekt ist das Medizinstudium echt sehr, sehr breit gefächert und man kann mit dem Medizinstudium sehr, sehr viel anfangen. Es macht auch unglaublich viel Spaß, auch der Menschenkontakt. Und ich persönlich würde echt immer wieder Medizin studieren. Und das war schon wieder eine neue Folge von Doc's Diary. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch super gern eine Bewertung da, folgt dem Podcast, macht auch die Glocke an. Und um noch mehr Infos zu bekommen, könnt ihr mir auch super gerne auf Instagram folgen. Also bis nächste Woche. Ciao!